Noch eine kurze Werbung, und zwar zu einem Bibelkurs, der auch noch an dem Büchertisch hinten ausliegt. Es gibt noch ein paar wenige Exemplare. Und zwar ist das der Kurs, auf dessen Grundlage die Bibelstunden, die letzten zwei und die, die am Dienstag folgt, aufgebaut sind, ein Elternkurs. Und ich weiß, dass jetzt Christi Himmelfahrt kommt, langes Wochenende, ihr habt alle nichts zu tun. Pfingsten kommt, da habt ihr noch weniger zu tun. Also es gibt nur eine Sache, die wichtig ist. Das Ding hier durcharbeiten. Das ist wirklich super, ganz, ganz toll. Gibt viele Fragen drin, Bibelstellen zum Aufschlagen und ganz gut aufgebaut. Also wirklich für Laien, jeder kapiert es. Und am Ende seid ihr alle fähig, hier eine neue Gemeindeleitung zu wählen. Also das ist vielleicht etwas, was ihr euch noch anlachen dürft. Ach ja, der Preis dazu 7,95 Euro hinten am Büchertisch bei Anke. Ja, dann komme ich zu der Predigt heute. Es geht um Römer 12, Verse 1 und 2. Und letzten Sonntag haben wir den Anfang gemacht und sind gestartet mit diesen ganz, ganz wichtigen Bibelversen im Römerbrief. Da schreibt Paulus, und er schreibt es auch an uns, auch an mich und an dich. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und diesen Vers, den hatten wir letzten Sonntag schon. Über den werde ich heute nicht predigen. Der zweite aber: Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir haben dabei auch gesehen, dass der Brief des Paulus in zwei große Teile geteilt ist, nämlich Kapitel 1 bis Kapitel 11, da geht es um die Dogmatik, da geht es darum, was wir als Christen glauben, und im nächsten Teil des Römerbriefes, da geht es dann in Kapitel 12 bis 16 um die Ethik, nämlich darum, wie leben wir jetzt das, was wir glauben, von der Theorie zur Praxis. Und diese zwei Verse, die uns beschäftigen, die letzten Sonntag dran waren und heute auch, stehen genau am Anfang dieses zweiten Teils vom Römerbrief, Kapitel 12, die ersten beiden Verse. Und ich hatte auch schon gesagt, dass wenn Paulus nur die noch hätte schreiben können, dann hätte es ausgereicht, weil man von diesen beiden Versen im Prinzip alles ableiten kann, was auch dann später noch in dem Brief folgt. Ein ganz, ganz herrlicher Brief, ganz herrliche Verse, die uns herausfordern. Wir haben auch diesen beiden Versen ein paar kurze Überschriften gegeben. Und zwar die erste, um die es letzten Sonntag ging: Gib dich Gott ganz hin, ganz. Das haben wir ausführlich gesehen. Wer das nicht mitbekommen hat, der kann die Predigt natürlich auch gerne online nachhören oder kann sich nachher bei mir noch ein Predigtskript vom letzten Sonntag holen. Ich habe noch eines übrig. Und jetzt starten wir mit dem zweiten Vers, nämlich: Wir sollen uns nicht anpassen, und zwar dieser Welt. Und der dritte Punkt: Lass dich von Gott verändern. Das sind die beiden Punkte, um die es heute gehen soll. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Auf modernem Deutsch: Passt dich nicht dieser Welt an. Was bitteschön soll das denn jetzt bedeuten? Was soll das heißen? Wenn ich Christ bin, darf ich dann keinen Fernseher haben? Also so zumindest hat es in meiner Kindheit oft geklungen, wenn es darum ging, Christ sein und Glotze. Das passte damals zumindest nicht zusammen. Sowas macht ein guter Christ nicht. Der holt sich den Satan nicht ins Haus. So hieß es damals. Oder dürfen wir Christen kein Auto fahren? Es gibt Christen, die sind überzeugt, dass Autofahren Sünde ist. Es gibt zum Beispiel die Amish-Leute in Amerika, in Pennsylvania und in Indiana, die fahren mit Pferdewagen, immer noch. Und das tun sie aus Überzeugung, weil sie sagen, das ist nicht vereinbar mit dem biblischen Glauben. Oder werden wir ganz praktisch hier bei uns: Was ist mit Schlagzeug? Darf im Gottesdienst Schlagzeug sein? Ist das denn nicht auch etwas Schlimmes, etwas Weltliches? Holen wir uns damit nicht die Welt ins Haus? Ich denke, die Argumente kennt ihr, oder? Die haben auch wir als Gemeinde vor nicht allzu langer Zeit geführt. Ob Schlagzeug wirklich geht bei uns. Und wenn das verboten wäre, Schlagzeug bei uns im Gottesdienst, ist es dann okay, dass du dir selber Schlagzeugmusik auf die Ohren packst? Also als Christen im Gottesdienst, da sind wir alle heilig, aber daheim privat, das interessiert ja keinen. Da darf ich dann ruhig auch manches tun, was sonst quasi vielleicht verboten ist. Ist das die Welt? Oder darf ich als Christ zocken? Darf ich als Christ an der Börse spekulieren? Mit Geld, das gar nicht mir gehört. Oder darf ich als Christ schwarz arbeiten und Steuer hinterziehen? Ist es okay, wenn Christen in die Disco gehen? Einen Irokesenschnitt? Oder doch lieber einen Bart? Rockzopf? Oder doch lieber bauchfrei mit Piercing? Was ist denn die Welt? Sexy oder doch lieber bieder? Ein Porsche oder einen Panda? Urlaub auf den Kanaren oder Einkehr im Kloster? Und ich denke, diese Liste, die können wir nach Belieben weiterführen. Und die Frage, die sich uns stellt anhand von diesem Bibeltext ist, was ist denn die Welt? Wo bitteschön fängt die an und wo hört die auf? Was ist in Gottes Augen die Welt? Muss ich mich als Christ anders kleiden, anders essen, anders wohnen und anders leben, als es der Rest der Menschheit tut? Gleichförmig steht da, man könnte auch das Wort nochmal anders übersetzen, und zwar angepasst. Im Griechischen steht hier Schema, auf Lateinisch conformari. Und da merken wir, es geht hier darum, dass diese Welt ein Schema hat und in dieses Schema sollen wir uns nicht hineinpressen lassen. Wir sollen nicht konform gehen mit diesem Schema. Mit den Ideen und mit den Idealen von ungläubigen Menschen sollen wir nicht konform gehen. Wir sollen uns nicht mit ihnen vergleichen und ihnen nacheifern. Und ja, das bedeutet natürlich, dass wir als Christen ein klares Nein sagen zu sündigem Vergnügen, zu Alkoholexzessen, zu sexueller Ausschweifung, zu unrechtem Reichtum und zu vielem anderen, was die Bibel uns sehr deutlich aufzeigt, was wir als Christen nicht tun sollen, nicht leben sollen. Und oh nein, wir müssen nicht im Dunkeln tappen bei so vielen Dingen, die es um uns herum gibt, denn die Bibel beschreibt das und sagt uns, ob es okay ist oder ob es nicht okay ist, diese Dinge zu haben und zu tun. Gott hat uns einen wunderbaren Ratgeber hinterlassen, wo sehr viel drinsteht, was für Christen geht und was für Christen nicht geht. Wir brauchen nicht alle Fragen, die uns das Dasein stellt, aus unserem eigenen Bauch heraus beantworten, sondern wir haben eine wunderbare Richtschnur, nach der wir uns richten können. Wir brauchen uns nicht selber eine Moral geben, wir brauchen nicht selber eine Ethik überlegen, sondern wir müssen tun, was die Bibel sagt. So steht es in Micha 6, Vers 8. Da heißt es, er, da ist Gott gemeint, er hat dir mitgeteilt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich, halte dich an das Recht, begegne anderen mit Güte und geh einsichtig mit deinem Gott. Ja, das ist ganz klar formuliert. Also allein wenn wir das schon tun, fällt ganz vieles für uns in dieses No-Go. Geht für einen Christen nicht. Das ist dann die Welt. Das sind dann Ideen, Ideale, Denken, Verhalten, was für uns Christen ganz klar nicht gut ist. Und nein, es macht sich auch nicht alleine fest an diesen äußeren Dingen, um dieser Welt unangepasst und nicht gleichförmig zu leben. Ich habe es so formuliert, ihr könnt das gerne als Zitat von mir aufnehmen, äußere Dinge allein genügen nur zum Schein. Ich wiederhole es nochmal, weil es so gut ist. Äußere Dinge allein genügen nur zum Schein. Es ist ein Gedanke, den wir in der Bibel finden, denn die Welt, und das werden wir schnell merken, ist ja nicht nur um uns herum, sondern die Welt ist ja auch in mir drin. Und das sehe ich vor allem, wenn ich in die Bibel hineingucke, in diesen Spiegel, den Gott gegeben hat, und wenn ich sehe, wie ich dann tatsächlich dastehe. Da lese ich dann zum Beispiel in Markus 7, Vers 21 bis 23. Und da spricht Gott ganz persönlich, Jesus ganz persönlich zu mir. Er sagt, denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen alle Arten von sexueller Unmoral, von Diebstahl, von Mord, von Ehebruch, von Habgier und Bosheit, dazu auch Betrug, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen vor Gott unrein. Ich wusste gar nicht, dass es so viel Schlechtes gibt. Manchmal muss ich die Bibel lesen, um zu sehen, ah ja, das gibt es ja auch noch. Stimmt, habe ich ganz vergessen, dass ich da ja, noch etwas in meinem Leben habe. Und es kommt von innen heraus, es kommt gar nicht von den anderen herum. Es reicht, dass ich in dieser Welt ganz allein in meinem Zimmer hocke und da ist gar keine Ablenkung und gar kein Vergnügen um mich herum, aber mein böses Herz ist da. Und schon laufen meine Gedanken. Und dann merke ich, dass die Welt nicht nur alle anderen sind oder alles andere um mich herum, sondern die Welt ist auch in mir, in meinem Wesen. In meinen falschen Gedanken, in meinen gottlosen Wünschen, in meiner ganzen Lebenshaltung und Weltanschauung. Die Welt. Mit welchen Augen siehst du auf diese Welt, auf das Leben? Die Welt ist also laut Bibel etwas, und zwar all das, was nicht zu Gott gehört. Das ist uns irgendwie klar, dass das eben nicht Gott meint. Und damit meint es auch mein eigenes sündiges Herz. Und diesem Urteil dieser Welt sind alle Menschen verfallen. Es gibt keinen, der sagt, ich gehöre nicht zu dieser Welt, sondern alle Menschen sind in dieser Welt, von dieser Welt. Und auf sie wartet ein furchtbares Urteil. Ist das, was die Bibel uns sagt. Aber gleichzeitig sehen wir in der Bibel auch noch einen anderen Part, nämlich in Johannes 3, Vers 16. Da heißt es ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja, hat denn Gott die Sünde geliebt? Oder was heißt jetzt die Welt an dieser Stelle? Ich denke, dass jedem sofort klar ist, dass Gott nicht die Sünde liebt. Ja, überhaupt nicht. Die hasst er. Aber Gott liebt den Sünder, also uns Menschen, alle. Und damit ist hier die Welt gemeint. Also die Welt ist einmal natürlich das Schema dieser Welt, die Ideale, das Sündige, das Furchtbare, Kaputte. Aber die Welt, das sind auch die Menschen, die in dieser Welt leben, du und ich. Und diese Menschen, die hat Gott geliebt. Deswegen konnte Johannes schreiben, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Friedrich Bodelschwing hat das richtig formuliert, wenn er sagt, es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt. Und das gilt auch für dich. Es gibt keinen Menschen, den Gott nicht ganz persönlich zutiefst lieb hätte, von ganzem Herzen. Gott liebte die Welt. Aber derselbe Apostel, der schreibt dann auch später im 1. Johannesbrief 2, Vers 15, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Denn wenn jemand die Welt liebt, dann ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Und wir merken, hier geht es wieder nicht um die Menschen, sondern hier geht es wieder um die Sünde. Also Menschen lieben, ja. Sünder liebhaben, ja. Aber nicht die Sünder liebhaben. Das ist ein großer Unterschied. Und diesen Unterschied, den macht die Bibel. Und diesen Unterschied kriegen wir oftmals leider nicht gut hin. Es ist genau das, was uns manchmal echt im Weg steht. Manchmal dann lieben wir die Sünde und wir hassen unseren Nächsten. Nein, Gott liebt auch dich. Die Welt bedeutet hier ein Losgelöstsein von Gott. Die Welt bedeutet Zielverfehlung. Die Welt bedeutet falsches Denken und ein Leben rein im Vordergründigen, im Diesseitigen, im Vergänglichen. Ein Leben ohne Gott und ohne Ewigkeit. Der Wilfried Plock Er nennt dieses Leben ein Leben nach den fünf großen F. Nämlich Feierabend, Fernsehen, da kommt er wieder, Fußball, Flaschenbier und Filzpantoffel. Das sind die fünf großen F. Also noch einmal, falls ihr das gar nicht kennt. Feierabend, Fernsehen, Fußball, Flaschenbier und Filzpantoffeln. Ist das nicht schön, wenn man sowas mal haben kann? Ich denke, er versteht, was damit gemeint ist. Ja, es geht nicht, dass man nie ein Bier trinken darf oder dass man nie Fernsehen gucken darf oder nie Fußball oder Filzpantoffeln sind auch okay, oder? Steht irgendwo in der Bibel, dass Filzpantoffeln nicht okay werden. Aber ich denke, er versteht, was dahinter steckt, hinter einem solchen Leben. Wir lesen in Jesaja 22, Vers 13, doch stattdessen habt ihr ausgelassen gefeiert. Bei euren Festgelagen wurden Berge von Fleisch verzehrt. Ihr habt euch mit Wein volllaufen lassen und gerufen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das sind die großen Fs. Ja. Es ist in der Bibel nichts gegen Essen und Trinken, auch nichts gegen Wein, wirklich nicht. Aber es ist in der Bibel etwas gegen diese Einstellung der fünf Fs. Etwas moderner ausgedrückt, ich probiere es für uns heute auf den Punkt zu bringen. Lasst uns so wenig wie möglich arbeiten, so viel wie möglich Freizeit haben und so früh wie möglich in Rente gehen, damit wir aus den Jahren rausholen, was nur geht. Kennt ihr das vielleicht? Und leider sind nicht nur die Sozialschmarotzer diesem weltlichen Lebensstil verfallen, sondern auch die Leute, die Moralisten und Weltverbesserer sind, auch sie trachten oftmals nach überhaupt keinen guten Dingen. Auch sie fallen unter diese großen Fs drunter, weil auch sie die Ziele, die sie in ihrem Leben haben, ohne Gott leben. Und weil es Ziele sind, die wahrscheinlich nie stattfinden werden. Und wenn sie sie vielleicht mal ein bisschen erreicht haben, dann ist klar, dass in ein paar Jahren alles wieder dahin ist. Wofür hast du dann gelebt? Ein perfektes, wunderbares Leben, ein Leben in Saus und Braus und Vergnügen und am Ende alles für die Katz. Deshalb noch einmal zu unserem Apostel Johannes. Er schreibt, und das zu Recht, in 1. Johannes 2, Vers 17, die Welt, und damit sind nicht die Menschen gemeint, damit ist wirklich dieses Lustprinzip gemeint, die Welt, sie vergeht mit ihrer Lust oder Begierde oder Unersättlichkeit. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ja, die Bibel sagt uns deutlich, dass diese Welt wirklich vergeht. Und deshalb ist die Frage, wenn du so leben willst, dann kannst du das natürlich tun. Aber es wird vergehen. Es wird nichts bringen. Es wird auch nicht zählen. Es wird am Ende nur noch wehtun, dass es so verschwendet war. Im besten Teenageralter mit ca. 16 Jahren hatte ich eine große Leidenschaft. Mountainbiken im Pfälzerwald. Und nein, damals gab es noch keine Digitalkameras, damals gab es noch keine Smartphones, es gibt kein Bild von mir mit dem Fahrrad im Pfälzerwald, denn damals fuhr ich noch völlig ohne Technik durch die Gegend und es war einfach herrlich. Ich musste nicht dauernd immer gucken, ob einer sich gemeldet hat und so. Und musste auch nicht aus jeder Perspektive ein Foto schießen. Aber es war etwas, was mich persönlich damals sehr begeistert hat. Wir wohnten damals in Pirmasens, also im Herzen eines Eldorados aus schmalen Felsenpfaden, abgelegenen Trails und inmitten herrlicher Natur und lohnender Tagesziele in Form von Buntsandsteinfelsen und unzähligen Ruinen, Burgruinen. Ich wusste aber damals ganz genau, dass dieses wirklich schöne Hobby mein ganz persönlicher Götze war. Das brauchte mir keiner sagen extra, das wusste ich. Ich wusste, dass ich das Radeln über Gott stellte und dass ich somit die Welt mehr lieb hatte als meinen Heiland und Erlöser. Ich war gefangen in dieser Welt. Hört sich doch schön aus, herrlich, oder? Werde ich heute Morgen auch dort? Nein, ich bin heute Morgen gerne hier bei euch. Und ich habe viel Zeit investiert in dieses Hobby. Natürlich auch Geld, das ich nicht so wirklich hatte. Und keiner hat mir das krumm genommen. Keiner hat mich zur Rede gestellt und gesagt, Paul, du machst da irgendwas verkehrt. Das geht so nicht. Und doch wusste ich, dass das mein Götze war. Ich hatte ein unruhiges Gewissen. Ich wusste, dass Jesus über mich traurig ist. Das war mir klar. Und ich wusste, dass ich an diesem Zustand etwas ändern muss. Ich wusste, dass ich umdenken muss, dass ich umkehren muss. Ja, mir war ganz klar, dass ich mich nicht dieser Welt anzupassen habe, sondern auch wenn das schön und logisch und gewinnbringend aussieht, ich möchte doch nicht auf beiden Seiten hinken. Die Welt, so schön sie ist, ja, und auch ein bisschen Gott. Ich konnte mich in dieser Zeit nicht wirklich freuen über dieses Hobby, auch wenn ich es versucht habe, denn ich wusste, für Jesus mache ich es nicht richtig. Und fürs Radlfahren in der Pfalz mache ich es auch nicht richtig. Entweder ganz oder gar nicht. Das war mir damals bewusst. Und deshalb musste ich mich entscheiden, ob ich zwar in dieser Welt lebe, aber ob ich persönlich von dieser Welt bin oder ob ich als ein Kind Gottes, als ein Himmelsbürger nicht von dieser Welt bin. Ich wollte mit meinem ganzen Herzen froh sein. Ich wollte ein Gotteskind sein, dessen Heimat im Himmel ist und nicht im Pfälzerwald. Und ja, ich hatte das damals schon gelernt, dass ich mich nicht selber retten kann. Ich habe es oft genug selber versucht, perfekt zu sein, ein guter Christ zu sein, ja, so dass alle sagen, oh, der Paul, heilig. Das wusste ich, dass ich das nicht bin. Das habe ich vielleicht vor anderen geschafft, die Fassade, aber vor mir selber nicht mehr und vor Gott schon gar nicht. Ich konnte mich nicht an den eigenen Haaren aus dem Sumpf herausziehen und ich habe gemerkt, dass meine Anstrengung nicht ausreicht, um von diesem Radfahren wegzukommen und ganz hin zu Gott zu kommen. Gib dich Gott ganz hin. Das war mir klar. Und ich habe es wahrscheinlich so ähnlich gemacht wie die Frau von Lot. Die Bibelleser kennen diese Geschichte. Sie ist aus diesem verrückten und verfluchten Sodom zwar herausgekommen, aber sie hat so gerne zurückgeguckt. Sie hat so vermisst, was sie da zurückgelassen hat. Und so ging es mir auch. Oder wie das Volk Israel in der Wüste. Sie hatten ein Terrorregime verlassen, wo sie unterdrückt wurden bis zum geht nicht mehr. Es war nur furchtbar gewesen. Und was sagen sie ein paar Jahre später in der Wüste? Ach, war das schön, die Fleischtöpfe Ägyptens, Schaschlik und so. Äußerlich waren sie frei. Sie waren nicht mehr in Ägypten. Aber innerlich hingen sie immer noch in dem alten, verfluchten Ägypten fest. Äußerlich zwar frei, aber innerlich immer noch gehalten und gebunden. Und ich habe den Eindruck, dass viele von uns Christen, ich einschließlich, manchmal ganz ähnlich unterwegs sind. Äußerlich sind wir irgendwie frei. Ja, wir gehören zu Jesus. Ja, er hat uns frei gemacht. Und innerlich hängen wir doch noch an unserem alten, sündigen Leben. Und bedeutet da nicht die Rettung, flieh vor dem Verderben dieser Welt, flieh vor dem Teufel, flieh vor der Sünde, hau bloß ab. Unser Apostel Johannes, er beschreibt diese Welt ganz treffend mit drei Begriffen. Er sagt in 1. Johannes 2, Vers 16, es sind selbstsüchtige Wünsche, es sind begehrliche Blicke und es ist ein prahlerischer Geltungsdrang. Und damit kann man so gut wie alles, was an Sünde geschieht, zusammenfassen. Es ist genau in diesen Worten zusammengefasst. Und genau diese Worte habe ich gekannt. Ja. Ich war stolz, wenn ich den anderen Radlern zeigen konnte, wie ich die Berge hochfuhr. Ja, bergab fahren kann jeder, bergauf. Und das hatte ich gelernt. Und wie? Und ich wollte allen zeigen, in welcher Montur man da oben auf den Felsen stehen kann und was man aus seiner Jugendzeit macht und wie fit man ist und so weiter. Die begehrlichen Blicke auf andere kannte ich auch. Dann war ich so toller Hecht und hab's geschafft, oben auf dem Felsen zu stehen. Da kam einer mit seinem E-Bike. Was ist das denn? Wo hat der das ganze Geld her? Ha! Und ich kann mir das nicht leisten. Das war das Hinken auf beiden Seiten. Auch schon als Christ damals wusste ich, ich bin innerlich nicht frei. Und wir sind tief geprägt von dieser Welt. Wir sind tief geprägt von antiautoritärer Verwöhnungspädagogik statt Erziehung in Gehorsam und Unterordnung. Wir sind tief geprägt von Schwarzarbeit statt Ehrlichkeit. Wir sind tief geprägt von Psychoanalyse statt biblischer Seelsorge. Wir sind tief geprägt von Demokratie statt Gottes Reich. Wir sind tief geprägt von Show und Event statt einfacher Evangelisation. Wir sind tief geprägt von Marketingmethoden anstatt von biblischer Ältestenschaft. Auch diese Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Möchtest du so enden wie dieser starke Held Simson, den Gott auserwählt hatte, schon vor seiner Geburt, gesagt, mit dem will ich Geschichte machen? Und was hat er gemacht? Er wurde schwach, weil die Frauen ihm den Kopf verdreht haben. Der nicht auf seine Eltern hörte, sondern sein eigenes Ding durchgezogen hat. Am Ende seines Lebens haben sie ihm die Augen ausgestochen. Und er ist als Selbstmordattentäter in tragischer Erinnerung geblieben. Wie kann ich bloß den Kampf gegen mein eigenes Herz gewinnen? Wie kann es gelingen, dass ich am Ende meines Lebens nicht als fortwährender Versager dastehe? Und da bin ich äußerst froh, dass dieser Vers 2 in Römer Kapitel 12 weitergeht. Da heißt es nicht nur, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, dann wäre es furchtbar um uns Christen bestellt. Denn wir merken, das schaffen wir nicht. Aber es geht weiter, sondern dass ich das eben nicht in meinem Leben dulde, das kann gelingen, und zwar, wenn ich mich von Gott verändern lasse. Lass dich von Gott verändern. Nicht verändere du dich, das geht nicht. Schafft keiner von uns. Du kannst deinen Willen haben, noch so stark, Dickkopf sein bis zum geht nicht mehr. Du selber wirst es nicht schaffen. Deswegen lass dich von Gott verändern. Das Verb, das hier so verwendet wird, dieses verwandelt werden, das lässt man an sich geschehen. Das tut man nicht selber. Und das Wort, das davor kommt, ist das Wort Metamorphose. Ein Schmetterling, was tut er schon? Eine Raupe, was tut sie schon? Sie lässt sich verwandeln. Das geschieht automatisch. Man muss vorher nur genügend gefuttert haben und schon geht's los, dieser Prozess. Das ist das Wort, das hier steht, Metamorpho. Lass dich verwandeln. Du brauchst keine gefräßige Raupe bleiben. Fleischtöpfe Ägyptens und so, ja. Filzpantoffeln. Das musst du nicht weiter sein. Sondern du kannst dich verwandeln lassen in eine wunderschöne Schmetterling. Und dieses Wort Metamorpho, es kommt zweimal noch in dem Neuen Testament vor. Ein weiteres Mal kommt es davor, wo Jesus auf dem Berg der Verklärung steht mit diesen drei Lieblingsjüngern und wo Mose und Elia, diese beiden großen Männer Gottes, auf diesen Berg kommen, um ihn zu trösten, um ihn zu stärken, um ihm Mut zu machen. Und da heißt es, dass Jesus in seiner Gestalt, in seinem Äußeren, wie er da stand, Metamorpho, dass er verwandelt war. Und es war so herrlich, dass die drei Jünger gesagt haben, ach, ist uns gut hier. Das soll nie aufhören, dieser Zustand. So herrlich. Das war für sie Himmel auf Erden. Und da erleben wir dieses Metamorpho. Jesus selber hat eine ganz andere Gestalt, eine Herrlichkeitsgestalt angenommen da, hat gestrahlt, geleuchtet. Und es war nicht nur ein Leuchten, was man mit Augen sieht. Es war ein Strahlen durch alles hindurch, vom ganzen Charakter her, von seinem tiefsten Inneren her. Und ich bin mir sicher, dass wenn wir Jesus im Himmel wiedersehen, dass wir ihn genau so sehen werden, in dieser wunderschönen, herrlichen, strahlenden Gestalt. Keine dicke, gefräßige Raupe, sondern ein Schmetterling. Und das zweite Mal, wo das noch vorkommt, das ist 2. Korinther 3, Vers 18. Paulus schreibt, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott. Und so, indem wir vor ihm stehen, werden wir durch seinen Geist verwandelt, umgestaltet, damit wir ihm immer ähnlicher werden zu immer größerer Herrlichkeit. Und dieser Bibelvers spricht jetzt nicht von Jesus, der spricht von dir und von mir. Der spricht davon, dass wir genau eine solche Wandlung durchmachen werden. Und wann tun wir das? Wenn wir vor Jesus stehen. Wenn wir mit unverhülltem Angesicht vor ihm stehen. Nicht verdeckt, sondern ganz offen und ehrlich, so wie wir sind. Dann passiert das. Dann wird die Herrlichkeit Jesu auf uns überspringen. Das färbt dann ab. Man sagt ja auch nicht umsonst in diesem deutschen Sprichwort, dass schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Aber man könnte es auch noch anders sagen. Man könnte sagen, ja, guter Umgang färbt wunderbar herrlich auf dich ab und hilft dir, Gutes zu leben. Das, was wir anschauen, womit wir uns beschäftigen, wofür wir uns Zeit nehmen, das verändert uns. Schaust du Jesus an? Und zwar immer wieder, tagtäglich. Denn genau das ist die Strategie Gottes, um uns zu verwandeln. Um uns aus dem Schema dieser Welt herauszureißen. Wir sollen in unserem Leben hier auf dieser Erde nicht in die Glotze gucken, sondern wir sollen auf Jesus gucken. Weil das uns verwandelt. Und zwar so, wie Gott es möchte. In eine Herrlichkeit, die uns unwahrscheinlich heraushebt aus allem, was diese Welt uns nur bieten kann. Wir sollen auf die Herrlichkeit des Gekreuzigten sehen, nicht auf Satan, den Fürsten dieser Welt, sondern auf ihn, den König aller Könige, den Herrn aller Herren, mit einer Dornenkrone gekrönt, blutend am Kreuz, bestialisch gefoltert und getötet wegen meiner Schuld und Sünde. Was, bitteschön, zieht dich zu Gott? Ist es dieser Mensch, so sehr verachtet, dieser Gottessohn? Ist es er, der siegreich auferstanden ist und zu Rechten des Vaters sitzt? Bist du denn wirklich bereit, ihn zu sehen, mit deinem Leben nach ihm zu trachten, seinen Willen zu tun? Bist du dir bewusst, dass wenn du das tust, dass du dann eine Herrlichkeit im Himmel ansammelst, einen Schatz, den dir keiner nehmen kann? Den Blick auf Jesus zu richten, das ist Gottes Gegenmittel gegen diese Weltlichkeit. Wenn wir diese zwei Verse aus Römer 12, Vers 1 und Vers 2 betrachten, dann merken wir, es gibt vermutlich drei Menschengruppen auf dieser Welt. Es gibt einmal die Gottlosen. Das sind die, die müssen überhaupt erstmal zu Jesus finden. Die müssen erstmal zum Kreuz hingehen. Die müssen Jesus kennenlernen und Jesus als ein Geschenk für ihr Leben annehmen. Es gibt dann aber auch, und ich nenne sie mal ganz salopp, die Namenschristen. Das sind die, die waren schon an meinem Kreuz. Die haben zu Jesus ja gesagt. Ja, Jesus, super, toll, komm in mein Leben. Ich bin bereit, ich will mit dir leben. Naja, das war der Anfang. Aber das, was sie dann weiterleben in ihrem Christenleben, Namenschristenleben, sage ich mal, das ist dann doch nicht so sehr das, was Gott will. Das ist dann doch eher das, was sie wollen und was dem Teufel dient. Sie sind immer noch gefangen in so viel Weltlichem. Sie lieben ihr Leben mehr, als dass sie Jesus lieben. Und sie wundern sich, weshalb sie keine Wunder erleben, weshalb ihr Glaube nicht reift und tiefer und fester wird. Sie wundern sich, weshalb sie so falsch reagieren immer wieder. Und solche Christen gibt es. Und ich denke, wir können jeder von uns sagen, oh ja, das kenne ich auch. Oft bin ich auch nur so ein Namenschrist. Ja, ich nenne mich zwar Christ, aber leben lebe ich doch irgendwie anders. Und dann gibt es eine dritte Gruppe. Und das sind die Jesus-Nachfolger. Das sind die Jünger, die echt von ihm ergriffen sind. Die nicht nur einmal ihre Sünde bekannt haben, sondern die auch ihr Leben Tag für Tag Jesus hinlegen auf den Altar. Sie blicken auf ihn, sie lassen sich von ihm verwandeln, indem sie ihr Denken, ihr Reden und ihr Tun prüfen. Das haben wir in Römer 12, 2 gelesen. Darum prüft, was das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene ist. Prüft es. Ja, lebt nicht einfach gedankenlos, sondern prüft, was ihr denkt, was ihr redet und was ihr lebt. Prüfen, was der Wille Gottes ist. Es geht also nicht nur um die Unterscheidung zwischen Sünde oder Nichtsünde, sondern wenn es Nichtsünde ist, da gibt es noch eine Steigerung. Nämlich, ah, das ist keine Sünde, ja, aber ist es, was Gott will, dass ich leben soll? Diese Menschen, diese Christusnachfolger, sie wollen nicht nur nicht sündigen, sondern sie wollen auch so leben, wie es Gott gefällt. Ich bringe euch nochmal den Pfälzer Wald. Stellt euch vor, ich habe ein freies Wochenende zur Verfügung und ich freue mich aufs Mountainbiken im Pfälzer Wald. Nein, das ist keine Sünde, oder? Ist ja klar, oder? Das kann man machen. Ich habe ein freies Wochenende. Es gibt auch noch viele andere tolle Möglichkeiten, wie ich meine Zeit und mein Geld verbraten kann, ohne dabei zu sündigen, ohne ausdrücklich und bewusst gegen Gottes Maßstäbe zu verstoßen. Ich gehe an diesem freien Wochenende nicht auf Sauftournee mit meinen Kumpanen oder ich gehe auch nicht Geldautomaten sprengen oder so irgendwas. Also ja, das wäre schon Sünde dann, ja, also ganz klar. Also ich gehe doch nur Radl fahren im Pfälzer Wald. Ist doch erlaubt, ist doch toll. Natur, Schöpfung Gottes, Bestaunen und so weiter. Aber was wäre, wenn ich mich zuerst frage, worüber Jesus sich freuen würde an diesem meinem freien Wochenende? Vielleicht würde er sich eher freuen über einen lange aufgeschobenen Besuch bei meinem krebskranken Onkel. Vielleicht würde er sich auch freuen über einen Grillnachmittag mit Familie Peters, um sie besser kennenzulernen und ihnen vielleicht zu helfen, auch hier als neue Gemeindemitglieder in unserer Gemeinde besser anzukommen. Und ich bin mir sicher, dass Jesus sich aber genauso auch über eine Radeltour im Pfälzer Wald freuen wird, wenn das dran ist. Vielleicht habe ich ja so viel gerödelt in der letzten Zeit, dass ich gar nicht mehr klar denken kann, dann wäre wahrscheinlich genau das Richtige zu tun. Aber vielleicht auch nicht. Und die Frage ist ja nicht nach meinem Bauch, denn mein Bauch sagt mir immer, jedes Mal, Pfälzer Wald. Ja, das ist klar, mein Bauch, der lebt da in der Pfalz. Aber die Frage ist ja, wer sagt denn, was an diesem Wochenende zu tun ist, was ich zu tun habe? Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass er entscheidet und nicht ich. Jesus selber hat das vorgemacht. In Lukas 22, Vers 42 sagt er, und da ging es nicht um Pfälzer Wald, da ging es um Tod und Leben. Da sagt er, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das ist ein Punkt, der tut mir weh, weil ich weiß, dass ich diesem Maßstab so wenig nachkomme in meinem ganz persönlichen Leben, dass ich oft meinen Willen durchsetzen will und nicht den von Gott. Und deshalb ist es aber genau das, was uns als Christen zu tun übrig bleibt. Jesus ansehen. Jesus, was hast du getan? Ah, du hast nicht getan, was du wolltest. Du hast getan, was der Vater im Himmel gesagt hat. Das hast du getan. Auch wenn es richtig wehgetan hat, hast du trotzdem genau das getan. Und war das Ende gut davon? Oh, das Ende ist wunderschön. Auch wenn wir um Jesu willen Dinge tun müssen, die uns manchmal wehtun, die schwer sind, wir haben seine Verheißung, das Ende wird wunderschön sein. Und nur dann. Ich möchte zum Schluss kommen. Domenico Fetti, er lebte von 1589 bis 1623. Er war ein italienischer Maler. Und eines Tages bekam er in Düsseldorf, hier in Deutschland, einen Auftrag, ein Altarbild zu malen für eine Kirche. Er sollte für diese Kirche, für diesem Bild, einem großen Bild, das er malen sollte, die Kreuzigung von Jesus darstellen. Aber er, Domenico Fetti, der schon zig Bilder aus der Bibel gemalt hatte, tat sich echt schwer an diesem Punkt. Und irgendwie ging es nicht. Er konnte nicht malen, wie er gerne wollte, so gut er Künstler war. Und er ging in den Wald, damit er auf neue Gedanken kommt. Ihr wisst ja, Pfälzer Wald und Radeltour. Auf einer Lichtung im Wald, da sieht er ein junges Zigeunermädchen tanzen. Und das, was er da sieht, das fesselt ihn so sehr, dass er anfängt, seinen Zeichenblock rauszukramen und diese Szene zu malen, wie dieses Zigeunermädchen in diesem Wald auf dieser Lichtung tanzt. Er sprach sie dann an und er hat sie eingeladen, doch in sein Atelier zu kommen, damit er sie fertig malen kann. Und dieses Mädchen, dieses Zigeunermädchen, hieß Pepita. Ja, sie kam in sein Atelier und das Bild sollte fertig gemalt werden. Und als sie in dem Atelier von diesem Künstler ist, von diesem Maler, da fällt ihr Blick auf ein Bild, nämlich auf ein Altarbild, auf genau so eine Kreuzigungsszene von Jesus. Und ganz erschrocken fragt sie den Meister, wer ist das? Was soll das Bild? Sie löchert ihn so lange mit Fragen, dass er endlich genervt die Geschichte von Jesus erzählt. Als er sie beendet hatte, liefen Pepita Tränen über die Wange. Und sie fragte ihn, ihr müsst ihn doch sehr lieben, weil er all das für euch getan hat, oder? Domenico war von dieser Frage dieses kleinen Mädchens so beschämt, dass er darüber früher noch nie nachgedacht hatte. Es war für ihn einfach nur eine Geschichte gewesen, aber jetzt merkt er, diese Geschichte hatte eine Bedeutung für sein Leben. Er hatte diese Geschichte so oft gehört und es berührte ihn gar nicht mehr. Aber jetzt diese einfache Frage, nicht wahr? Ihr liebt ihn doch so sehr. Das stimmt doch, oder? Diese Frage ließ Domenico Fetti nicht mehr los und sie quälte ihn regelrecht. Und er fing an, nach einer Antwort zu suchen auf diese Frage. Und er stieß auf eine heimliche Versammlung von Protestanten. Das war zu dieser Zeit noch so, dass die wirklichen Christen sich heimlich treffen mussten, die Evangelischen, um ihren Glauben zu leben. Und bei einer dieser Versammlungen kam er dann zum Glauben an Jesus Christus. Dort fand er endlich die Antwort auf seine Frage. Und als er sein Leben Jesus gab, da beschloss er, ein ganz neues Altarbild zu malen. Dieses Mal wollte er mit seinem Bild Jesu Liebe zu uns Menschen darstellen. Es sollte nicht nur das Leiden, sondern es sollte die unerschöpfliche Liebe von Gott zeigen. Und der Betrachter sollte aufgefordert werden, darüber nachzudenken, so wie es ihn bewegt hatte. Und deshalb schrieb er unter das Bild, und das kann man jetzt schlecht lesen hier, auf Lateinisch, zwei Sätze. Er schrieb die beiden Sätze, das tat ich für dich, was tust du für mich? Domenico wollte mit diesem Bild kein Geld verdienen. Und so schenkte er dieses Bild der Stadt Düsseldorf. Und die Stadt, die viele seiner Bilder ausstellte, er war damals schon berühmt zu Lebzeiten, die stellte es in der Galerie aus, einer öffentlichen, und es kamen viele Menschen, um diese Bilder zu betrachten. Und auch Domenico Fetti ging jeden Tag dahin, stellte sich neben das Bild so ein bisschen abseits, um zu beobachten, wie die Leute darauf reagieren, auf dieses Bild und auf diesen Satz, der da steht. Und er liebte es, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und sie herauszufordern, weil er so Kostbares für sich und sein Leben erlebt hatte. Eines Tages, als er wieder dort war, da fiel ihm ein junges Mädchen auf, das bitterlich weinte. Ja, ihr könnt euch denken, wer das war. Ja, es war Pepita. Und er ging zu ihr hin und er erzählte ihr noch einmal die Geschichte von Jesus. Aber diesmal so anders, weil es inzwischen sein Jesus war, sein Retter, sein Heiland und Erlöser. Und er erzählte ihr, dass Jesus sie so sehr liebt, dass er auch für sie, für Pepita gestorben ist. Und es war dieser Tag, an dem Pepita ihr Leben Jesus gab. Im Anschauen von Jesus, da werden wir verwandelt. Die Geschichte geht noch weiter. 100 Jahre später, da kam ein Mann in diese Galerie. Es ist ein ganz bekannter Mann, für uns Deutsche zumindest. Es ist ein Graf. Es ist Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. 1700 bis 1760 lebte er und er stand auch vor diesem Bild von Domenico Fetti. Und auch er blieb an diesem Bild hängen. Auch er konnte nicht einfach weitergehen und abhaken. Auch ihn hatte es zutiefst bewegt. Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Und Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, er wurde es auch nicht los, diese Frage. Und er gab eine Antwort auf diese Frage mit seinem Leben ganz persönlich. Er gab sein Leben Jesus. Er hat es Jesus wirklich geweiht, sein ganzes Leben und zwar auch seinen ganzen Besitz. Er hatte viele Ländereien Und er hat auf seine Ländereien Leute eingeladen, und zwar Christen, die verfolgt wurden, dass sie doch bei ihm zur Ruhe kommen, dass sie da Heimat finden. Aber nicht nur Heimat, sondern dass sie da auch tätig werden für Jesus. Und es ist vor genau, wer kann rechnen, 1722 bis 2022, 300 Jahre sind dieses Jahr, dass es die Herrnhuter Brüdergemeinde gibt. Und noch zu Lebzeiten von Zinzendorf sind hunderte Missionare von Herrnhut in alle Welt gegangen, um die frohe Botschaft weiter zu verkündigen. Das Bild von Domenico Fetti existiert auch heute noch. Vielleicht fährt jemand von euch zu Christi Himmelfahrt oder Pfingsten nach München. Dann könnt ihr in München in die Pinakothek gehen. Ich war noch nie dort drin, aber sollte ich vielleicht mal tun. Denn dort hängt das Bild immer noch. Man kann es immer noch betrachten. Und sich diese Frage stellen: Herr, was tatest du alles für mich? Und was bleibt mir zu tun? Ja, pass dich nicht dieser Welt an, sondern lass dich von Gott verändern und gib dich Gott ganz hin. Amen.